liebe Hörerinnen, willkommen bei Irgendwas mit Politik, dem Dresdner Podcast. Mit Norbert Engemeier, heute ohne Erik Heilmann, aber dafür mit Martin Hellwig.
Ja, hallo.
Hallo Martin, wir haben uns heute ein bisschen was vorgenommen, aber vorher vielleicht zu dir. Du bist Stadtbezirksbeirat in der Dresdner Altstadt.
Das ist richtig.
Und bist derzeit Beisitzer im Landesvorstand von Bündnis 90 Die Grünen in Sachsen.
Genau.
Und bewirbst dich als Sprecher des Landesverbandes.
Das hat sich wohl schon rumgesprochen.
Ja, ansonsten arbeitest du als Lehrer einer 117. Grundschule in der Nähe vom Hauptbahnhof, habe ich gehört.
Das ist richtig, ja.
Und unterrichtest wahrscheinlich wie alle GrundschullehrerInnen so ziemlich alles außer Sport?
Fast alles außer Sport. In diesem Schuljahr ist es Mathe, Deutsch, Sachunterricht, Ethik und Englisch.
Mhm. Und hast wahrscheinlich ganz viel Freizeit, weil ihr total viel mehr Personal habt, als ihr Unterrichtsstunden geben müsst. Hahaha, werden dazu kommen heute.
Ja.
Genau, ansonsten bist du Aktivist für die Rechte queerer Menschen. Hast du denn da so gemacht alles?
Ja, also ich habe eine ganze Weile in Berlin gelebt, 12 Jahre, um genau zu sein. Eine Phase in meinem Leben, und da habe ich mich bei der AG Schwule Lehrer in der GEW engagiert. Genau, und da habe ich ziemlich viel Bildungspolitik gemacht, sei es Angriffe auf Lehrkräfte, sei es Diskriminierung am Arbeitsplatz, aber auch Rahmenlehrpläne mitgestalten können. Und da bin ich ziemlich viel auch in der Verwaltung und in der schlussendlich auch in der Politik gelandet. Und diese Gruppe hat mich sehr politisiert.
Also das war sozusagen auch für dich so ein bisschen der politische Erwachensmoment und die Themen, die dich am Anfang, ich sage mal, mitgerissen haben.
2012 habe ich in dieser Gruppe angefangen und mich damit reißen lassen, und ich bin erst 2014 dann einer Partei beigetreten, nämlich den Grünen, habe dann dort auch ein bisschen mitgearbeitet, war aber sehr viel auch aktivistisch unterwegs für die Rechte queerer Menschen, vor allem junger Menschen, die wir alle durch die Schule mussten und müssen.
Ja. So, dann, wenn du unseren Podcast schon mal gehört hast, hast du es vielleicht schon geahnt, wir machen mit GästInnen immer so ein kleines Frage-Antwort-Spiel am Anfang.
Ja, und ich bin gespannt.
Ja, ich habe 3 Fragen vorbereitet. Wenn du mal Urlaub machst, lieber auf Balkonien oder in der Ferne?
Also auf jeden Fall dürfen 2 Dinge im Urlaub nicht fehlen. Das eine ist Kaffee und das andere ist ein Buch. Wenn ich in den Urlaub fahre, dann nehme ich mir eigentlich meistens 3 Bücher mit, denn man weiß ja nie, wie viel Zeit man zum Lesen hat. Und 1 davon bekomme ich immer ausgelesen. Aber wenn es jetzt auf Balkonien, also mein Balkonien ist sehr schön, da mache ich auch gern Urlaub. Und da ist der gute Kaffee sehr nah.
Ja, da ist der sowohl als auch Joker schon mal weg.
Wow.
Gewissermaßen. Alles gut. Aber prima Überleitung zur nächsten Frage. Wenn du was liest, dann lieber auf dem Bildschirm oder als echtes Buch?
Also wirklich, ich habe es versucht, auf dem Bildschirm zu lesen. Ich möchte gerne weniger Bücher kaufen und dafür mehr digital. Aber ich versuche alles andere digital zu machen, aber Bücher sind für mich einfach großartig. Ich liebe es, sie anzufassen, den Geruch von Büchern und auch dieses, ich lese jeden Abend vor dem Einschlafen, bis das Buch mir auf das Gesicht fällt, und dann weiß ich, jetzt ist es Zeit, und deshalb gerne das Buch statt irgendeines digitalen Gerätes.
Ja. So, und jetzt der Endgegner der Fragen. Schulkantine oder Brotdose?
Ich liebe unsere Schulkantine. Die machen sehr viel Essen auch frisch. Ich habe ein sehr nettes Verhältnis zu unseren beiden Köchinnen. Die sind toll, die kennen die Namen aller Schülerinnen. Es gibt bei uns, wird das Essen nicht nur ausgegeben, sondern man kann sich das auch selber nehmen. Und das ist ein tolles Gefühl und auch jeden Tag ein tolles Essen, was sie zubereiten. Brotdose, wenn ich Kinder hätte, würde ich wahrscheinlich mehr Brotdose mitnehmen, aber irgendwie morgens bin ich froh, wenn ich einen Kaffee trinke und dann schmiere ich mir keine Dose.
Ja. Ja, tatsächlich ist das in Schulen ja auch manchmal so ein bisschen so ein Übergang. In der Grundschule ist es meistens noch, ich sag mal, geselliger, auch mit selber nehmen, und die Namen werden von denen, die das Essen ausgeben, gekannt, und schon an der Oberschule, Gymnasium ist das mitunter anders.
Ja, da wird es ein bisschen unpersönlicher. Ja,
also auch natürlich durch die Menge der SchülerInnen, aber ja.
Ja, das ist das, worauf wir als Lehrkräfte an der Grundschule unsere SchülerInnen auch vorbereiten, und worauf ich das kann ich jetzt mit Fug und Recht behaupten. Ich habe jetzt einen Jahrgang durch abgegeben. Die sind jetzt in der 5. Klasse und kommen immer wieder zurück an die Schule und berichten mir, wie es so ist. Und die sagen dann immer Sätze wie, ach Helbig, Sie hatten recht. Ach Helbig, das ist gut, dass Sie uns darauf vorbereitet haben. Also vor allem auf dieses Selbstständigsein, lernen wollen, Spaß haben am Lernen. Und nicht darauf vertrauen, dass einem immer alles hinterhergetragen wird.
Ja, und dann haben wir ja auch den Einstieg schon sozusagen so in unser ersten großes Thema geschafft. Wir wollten uns über Bildungspolitik unterhalten. Die Sachsen sind ja manchmal so ein bisschen auch ein demomüdes Volk, aber jetzt gab es in den letzten Monaten ja doch einige oder mehrere große Bildungsdemos anlässlich eines Maßnahmenpakets, das unser neuer Kultusminister Clemens erlassen hat, das Sachsens Schulen mit hinreichend vielen Lehrkräften ausstatten will, zumindest vom Ziel her. Hat das denn bei dir, hat das bei euch Wellen geschlagen?
Also es hat auch in unserer Schule Wellen geschlagen, denn der Herr Clemens wollte nämlich auch bei unserer Schule, hat er versprochen, 100 Schulen in 100 Tagen. Und er wollte auch bei uns vorbeischauen. Allerdings, als er dieses Maßnahmenpaket veröffentlicht hat, was im Übrigen auch Leute im SMK offensichtlich überrascht hat, wie ich gehört habe, wollte er nämlich auch zu uns in die Schule kommen und dann gab es so viel Kritik, dass er das verschoben hat. Wir haben jetzt einen neuen Termin bekommen, wo er zu uns in die Schule kommt und dann kann er sich ansehen, was gut laufen kann und dann kann er sich aber auch ansehen, in welchen Verhältnissen Lehrkräfte arbeiten und man muss teilweise sagen müssen und das mit dieser Selbstständigkeit, was ich gerade auch angesprochen habe, bei Schülerinnen ist auch so eine Sache, die von den Schülerinnen und Schülern wird immer mehr Selbstständigkeit beim Lernen abverlangt, in einer Weise, die ich aus meiner Kindheit nicht kenne. Also das hat, ich glaube, der große Einschnitt, der kam mit dieser Corona-Pandemie, wo die Schülerinnen und Schüler plötzlich vor Computern saßen und, wenn sie Glück haben, einmal am Tag ihre Lehrkraft gesehen haben und von da an diese Idee geboren ist, die sie jetzt auch im Maßnahmenpaket im Übrigen wiederfindet, dieses Lernen über die Distanz, hybrides Lernen, darunter versteckt sich das. Hybrid soll gelernt werden, aber dabei sind zwei Dinge ganz essentiell nicht, noch überhaupt gar nicht besprochen, noch nicht durchdacht und nicht bedacht, nämlich zum einen, dass hybrides Lernen voraussetzt, dass alle die nötigen digitalen Techniken und Ausstattung auch nutzen können, also eine gewisse auch Digital Literacy anwenden können, also wie nicht nur, dass ich den Computer an- und ausschalten kann und weiß, wie ich das PDF schicke und dass ich das beschreibbar mache, sondern auch, wie kann ich denn ChatGPT zum Beispiel auch produktiv in meinen Unterricht benutzen. Da würde ich sagen, sind die Lehrkräfte in Sachsen nicht geschult und das ist den Lehrkräften nicht zuzuschreiben, sondern sowas muss organisch wachsen in dem Bildungssystem, damit das irgendwie auch ein Gefühl dafür gibt, dass wir als, ich sage auch mal, Bildungsgewinner ja auch in dem im Bundesgebiet auch das entsprechend nutzen können für unser Potenzial.
Ja.
Und der zweite Punkt ist, das, was beim Lernen essentiell wichtig ist, ist dieses Du und Du, also dieses Interagieren, dieses ganz urmenschliche Miteinander in Austausch gehen. Schülerinnen und Schüler sind nicht dazu da, Wissen anzueignen und Dinge einfach nur zu lernen, auswendig zu lernen und anzuwenden, sondern sie sind auch in diesem Kosmos Schule, den wir auch gerne als Schutzraum für das, was dann in der freien Natur, in der Gesellschaft passiert, sie darauf vorzubereiten. Und in diesem Schutzraum dürfen Schülerinnen und Schüler sich ausprobieren. Wenn ich diesen Schutzraum, in dem viele Leute in einem gewissen bisschen künstlichen Rahmen sich ausprobieren können, nicht habe, dann weiß ich nicht, wie sich da sozusagen das entwickeln soll, dann wird den Schülerinnen und Schülern auch in gewisser Hinsicht was genommen. Andererseits ist es auch mein Wunsch, dass mehr Unterricht stattfindet und es ist auch mein Wunsch, dass mehr Leute Lehrkraft werden wollen und auch Lehrkräfte sind.
Also da gab es ja auch vor einer Weile im Landtag eine Anhörung, wo dann, glaube ich, vom Landeselternrat so ein großes, ja, es muss ja was passieren, wo vermutlich viele übereinstimmen. Nur die Frage ist halt dann natürlich tatsächlich, was denn da so passieren soll und wozu es führt. Also dieses Maßnahmenkatalog verlinke ich euch auch in den Shownotes. Da könnt ihr dann auch nachgucken, was da alles so Schlaues geschrieben steht. Und das, was du ja jetzt schon angesprochen hattest, ist dieser, ich sag mal, achte Überpunkt, wo es dann sowas, da steht als 8.2 zum Beispiel schrittweise Etablierung von digital gestützten Selbstlernen.
Ja, das machen wir ja schon in der Schule. Da frage ich mich dann, wann sind denn die Leute mal direkt im Unterricht drin? Und da würde ich mir sehr wünschen, dass es, dass so ein Ministerium, das sich um Schule kümmern möchte, dass das eben auch im Unterricht ist. Dass es immer wieder einen Schnittpunkt gibt, wo Unterricht gesehen wird. Denn digitale Tools im Unterricht zu verwenden, das machen wir. Und da probieren wir uns als Lehrkräfte auch stetig aus und wir bilden uns auch in unserer Freizeit dazu weiter. Also, und ich möchte es nochmal betonen, in unserer Freizeit, das machen wir nicht in unserer Arbeitszeit. Denn in unserer Arbeitszeit haben wir genug mit den Unterrichtsdingen und den ganzen anderen Dingen um den Unterricht herum zu tun. Aber worauf das zielt ist, es gibt jetzt schon Schulen, an denen findet kein Englischunterricht in der Schule statt. Ich habe letztes Jahr eine Person in Berlin getroffen, auf einem Straßenfest. Die hat mir erzählt, ich unterrichte auch in Sachsen. Ach toll, wo denn da? Ja, in, ich habe es vergessen, einen Raum und hat dann, meinte dann, ja, ich unterrichte da Englisch. Und ich meinte so, ach ja, toll, und wie ist es denn dort? Ja, ehrlich gesagt, weiß ich das nicht, ich war noch nie da. Und da habe ich dann sie weiter befragt und dann erzählte sie mir, sie macht da Online-Kurse für die Schülerinnen und Schüler, sie finden das ganz toll. Und ich kann das total nachvollziehen. Ich würde das auch als Schülerin oder Schüler erstmal richtig toll finden, dass überhaupt erstmal der Unterricht, der eine ganze Weile ausfällt, überhaupt erstmal stattfindet. Englisch ist ein Fach, da gibt es viel, da haben die Kinder einen ganz großen Bezug zu, auch privat. Sie hören ganz viele englische Texte, sie folgen Leuten, die Englisch sprechen. Sie wollen diese Sprache beherrschen und lernen. Da gibt es also auch eine intrinsische Motivation zu. Und da ist so eine junge Lehrerin, man muss wissen, mehr als ein Drittel der Lehrerinnen und Lehrer in Sachsen ist über 55 und älter. Die ist natürlich, hat natürlich alle perfekten Voraussetzungen dafür, dass sie dort Unterricht machen kann, digitalen Unterricht machen kann. Und sie macht das bestimmt auch total toll. Aber das fehlt natürlich dann den Schülerinnen wirklich dieser Bezug. Dieser Austausch, dieser regelmäßige Austausch, in dem dann auch mal sich über das Warum und Wieso das Ganze ausgetauscht werden kann. Und das mag vielleicht für Englisch sogar funktionieren. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Ich finde es auch total toll, wenn man solche Sachen mal probiert. Also ich bin sehr für das Experiment. Aber man muss auch bedenken, dass erstens die Kinder haben Anspruch auf ordentlichen Unterricht und der findet mit einer Lehrperson im Klassenraum statt. Und zweitens, das muss auch wissenschaftlich begleitet werden, dass es auch effektiv ist und auch effizient ist dann. Weil klar, ich kann alles digital anbieten, aber was nehmen die Schülerinnen und Schüler am Ende des Tages dann mit?
Ja, und ich sag mal, auch der Umgang mit verschiedenen Lehrformen und sowas, das ist natürlich alles. Manches geht, anderes ist schwierig und anderes geht auch zum Teil auch gar nicht. Eine Gruppenarbeit hybrid anleiten ist zum Teil halt auch einfach viel, viel schwieriger, weil ich kann nicht allen Gruppen gleichzeitig zuhören. Technisch ist das noch schwieriger, als wenn ich im Klassenzimmer zum Beispiel bin und die Leute in Gruppen aufteile.
Da hast du bestimmt auch viele deiner Hörerinnen, die das auch in Corona, wenn man sich nicht treffen konnte, aber dann so Barcamps gemacht hat. Und sie haben an vielen Barcamps teilgenommen, wo es dann so eine tolle Technik gab, wo man sein Gesicht da irgendwie so irgendwo in eine Ecke zog und dann hörte man da die eine Gruppe. Es ist schön und das funktionierte, aber das funktioniert in diesem Kosmos von, es ist nicht möglich, zusammenzukommen. Wir haben ja gesehen, wie schnell die Leute wieder zueinander finden wollten, weil ich glaube, das ist etwas, was uns als Menschen auch ausmacht, dass wir uns einander begegnen wollen. Und das jungen Menschen nicht zukommen zu lassen, ist aus meiner Sicht nicht produktiv. Vor allem nicht, wenn man bedenkt, dass es auch junge Menschen gibt, die tendenziell eher einer AfD nachgucken, was die so machen und es irgendwie attraktiv finden, was die anbietet.
Vielleicht gehen wir zurück. Ich glaube, die GEW schien ja auch ein bisschen überrascht. Also erstmal positiv, der neue Minister fährt an ganz viele Schulen, guckt sich an, wie es so vor Ort läuft, was so die Probleme sind. Und kurz später hat er eine riesige Diskussion eigentlich an der Backe, die so läuft wie, na warum hat er alle Gesprächsrunden einschlafen lassen und warum hat niemand geahnt, was er vorhat und niemand sozusagen auch noch ein Feedback geben können, was das auch für Wellen schlägt und was auch die negativen Auswirkungen sind.
Es ist auch der Eindruck entstanden und das ist, glaube ich, auch der größte Vertrauensverlust, den er jetzt gerade erlitten hat, ist der Eindruck entstanden, als ob die Schulen, die er besucht hat, überhaupt gar nichts mit diesem Punkteprogramm zu tun haben. Also man hätte ja vermutet, der geht da in 100 Schulen, dann setzt der seine Gruppe hin und sagt, so, ihr schreibt das jetzt alles zusammen und dann machen wir daraus mal ein Maßnahmenpaket, das schlagen wir mal vor und dann machen wir einen Prozess, dass wir das umsetzen. Aber offenbar, das suggerieren diese Maßnahmen, war das Papier schon geschrieben, bevor überhaupt die erste oder die zweite Schule besucht wurde und das ist nicht sehr vertrauensvoll. Also man möchte ja doch in die Politik das Vertrauen setzen, dass sie auch darauf hört, was Menschen, die in den Bereichen arbeiten, auch zu sagen haben. Und so möchte ich auch gern Politik machen, dass ich erstmal den Leuten zuhöre, das versuche zu verstehen und dann mit den Leuten zusammen an einer Lösung arbeite. Und das kann auch bedeuten, dass man Einschnitte hinnehmen muss und dass es nicht einfach wird und dass man mit den Zähnen knirscht hier und da und dass es auch nicht für alle zufriedenstellend ist, aber zumindest sollen die Leute dran mitgearbeitet haben. Und dieses Gefühl haben ganz viele Leute nicht, ganz im Gegenteil.
Also letztlich ist es ja auch sowas wie, wie organisiere ich Beteiligungsprozesse, wenn bestimmte Einschnitte nötig sind, also Absenkung Anrechnungsstunden oder so etwas, um Kernunterrichtszeiten zu sichern oder eben auch Verschiebungen zwischen verschiedenen Schularten von LehrerInnen, was keine werdende Lehrerin, und ich bin ja in der LehrerInnen-Ausbildung, freut, wenn sie fürs Gymnasium studiert und dann merkt, oh, ich wäre vom Ministerium eher in die Oberschule vielleicht auch gedrückt oder kriege nur dort Stellen angeboten.
Ja, das ist ganz interessant, denn das passiert ja nicht. Im Gespräch ist ja, dass Grundschullehrkräfte an Oberschulen gehen sollen. Weil davon ausgegangen wird, dass wir jetzt in, weiß ich nicht, 5 Jahren nicht mehr so viel Grundschullehrkräfte brauchen, weil ja dann die geburtenschwachen Jahrgänge richtig reinhauen. Das sehen wir teilweise jetzt, aber das kann sich natürlich auch schnell wieder ändern. Und da zeigt sich so eine Politik, so ein Politikstil der CDU, den ich nicht mag, weshalb ich auch bei den Grünen bin. Denn dort wird dann gesagt, ja, die müssen dann halt auch an die Oberschulen gehen. Und so grundsätzlich alle, so als heute hätten die kein Mitspracherecht. Wo ich mir denke, so warum dreht man das nicht rum und sagt, wir wollen dieses starre Konzept Grundschule, Oberschule, Gymnasium, wir wollen das ein bisschen aufbrechen. Wir haben uns überlegt, dass Grundschullehrkräfte, es gibt viele Grundschullehrkräfte, die sind eigentlich als Gymnasiallehrkräfte ausgebildet. Die wollen wir fragen, ob sie sich nicht vorstellen können, auch ein paar Stunden an der Oberschule zu arbeiten oder am Gymnasium. Es gibt auch Grundschullehrkräfte, die wollen vielleicht auch gerne in der 5. und 6. Klasse unterrichten. Denen wollen wir das Angebot machen, dass sie das machen können. Und dann schauen wir mal, evaluieren das mal über ein Jahr, wer würde denn da bereitstehen und gucken mal, ob das vielleicht sogar was bringt. Und das Angebot, eine Flexibilisierung, mal was aufbrechen, das sind so Wörter, die ich gerne höre, also auch als Lehrkraft gerne hören würde.
Aber die man in der Debatte faktisch eigentlich vermisst.
Richtig. Ja. Was da geschieht ist, das und das soll so erfolgen. Und es ist ja, du musst dir vorstellen, da gibt es ja auch Leute, die bilden jetzt Lehrkräfte aus. Die sollen ab August dann mehr in die Schule. Die sollen dann weniger, denen wurde auch gesagt, naja, dann bereitet doch bitte eure Seminare nicht mehr so lange vor. Also macht bitte schlechtere Seminare, wurde denen gesagt. Ja. Die wissen auch nie, wie es weitergehen soll. Und die haben dann noch weniger Betreuungszeiten für ihre Auszubildenden. Und zusätzlich soll ja im August auch noch ein neuer Lehrplan kommen. Also auch da werden wir dann Neuerungen im Lehrplan sehen. Für gewöhnlich müsste man ja da auch irgendwie ein bisschen eingearbeitet werden, wenn sich da was ändert. Und es nicht, weil, also ich, es gibt ja auch unter deinen Hörenden bestimmt Leute, die sind keine Lehrkräfte und die stellen sich vor, eine Lehrkraft geht zum Ferienbeginn in die Ferien, hat dann 6 Wochen frei und dann geht sie wieder in die Schule. Es sind nur 5 Wochen, weil die letzte Woche ist schon eine Vorbereitungswoche und ich persönlich bin immer in der ersten Ferienwoche in der Schule und räume auf. Und in dieser Woche schreibe ich meine Stoffverteilungspläne für das neue Schuljahr, sofern meine Lehraufträge schon alle klar sind. In dieser Woche schaue ich mir schon an, welche Ausflüge mache ich denn mit meinen Klassen im nächsten Schuljahr. Und da schreibe ich schon die ganzen Organisationen an, wo ich einen Ausflug machen möchte. Und da plane ich dann auch, was muss ich besorgen, was muss ich einkaufen und so. Das plane ich alles dann schon. Und für viele Lehrkräfte stellt sich jetzt die Frage, kann ich das jetzt eigentlich so planen? Wann kommt denn da eine Gewissheit? Funktioniert das dann alles so? Und wenn ich nochmal kurz eingehen darf auf gerade die Lehrkräfte, die jetzt 55 und älter sind, ein Drittel unserer Lehrkräfte in Sachsen, für die haben ja schon mal sowas erlebt, wo sie plötzlich mehr arbeiten sollten oder in Zwangsteilzeit gehen mussten. Und jetzt erleben sie, kurz bevor sie mal um die Altersermäßigung bekommen, nämlich mit 58 die erste, dann erleben sie, ob das jetzt so noch kommt, das steht jetzt in den Sternen. Also die jetzt wohl 58 sind, da gibt es wohl Übergangsregelungen, aber die jetzt 54, 55 sind, ja, die werden das ja nicht bekommen.
Das ist ja tatsächlich so ein bisschen obskur, dass da jetzt die Stunden schon wieder zurückgenommen werden sollen.
Aber die sollte ja sozusagen ein Anreiz sein, dass Lehrkräfte es dann bis zum Renteneintritt schaffen und im System bleiben. Aber wenn die das Ergebnis ist ja jetzt, machen nicht, also auf dem Papier, machen nicht, dass Leute länger bleiben.
Ja, wobei da war ja das tatsächlich das Argument, dass die noch gar nicht so lange drin sind, dass man überhaupt sozusagen statistisch valide Daten hätte. Sozusagen jetzt nimmt man diese Maßnahme zurück, bevor man das Ergebnis überhaupt prüfen kann. Und dann kann man sich natürlich, es hat wirklich nichts gebracht, wenn man es zurückgenommen, bevor es irgendwas bewirken konnte. Ja, Überraschung.
Richtig, genau. Das ist nämlich der Punkt. Auf dem Papier kann man das so argumentieren. Aber wenn man das Papier mal beiseite lässt und sich die Leute anguckt und wirklich mal in die Realität hineinschaut, dann findet man erstens, dass man darüber noch gar keine Urteil sich erlauben kann. Zweitens, wer kann denn darüber eine Aussage treffen, ob die Leute, die jetzt dann doch früher in Rente gegangen sind, nicht vielleicht noch ein Jahr eher in Rente gegangen wären, wenn sie nicht diese Anrechnungsstunden bekommen. Und dann muss man überlegen, was sind denn die Gründe dafür, dass Leute eher in Rente gehen? Und also ich bin jetzt lange genug Lehrkraft und ich kenne nur Lehrkräfte rundherum um mich, wo niemand hinfiebert auf den Renteneintritt mit 63, sondern die Leute wollen alle gerne arbeiten. Aber das System funktioniert an Stellen nicht. Und das macht einen auch mürbe. Und viele von denen, die sagen, okay, dann gehe ich mit Einbußen in die Rente oder in die Pension, die machen das nicht umsonst, sondern die haben dafür Gründe und die bleiben auch nicht länger. Also da kann man machen, was man möchte.
Genau, und im Freistaat warten wir da ja jetzt auch gerade auf die zweite Arbeitszeitstudie, weil es gab ja schon mal eine von der GEW, die aber der Politik entweder die Ergebnisse nicht gefielen oder sie der Erhebung nicht vertrauten oder beidem. Und jetzt gibt es sozusagen noch die eigene Erhebung, der man aber durch das Maßnahmenpaket natürlich eigentlich auch schon vorweggreift, weil man ja im Prinzip sagt, ja, es wird zu viel Arbeit in bestimmten Sachen verbracht und so.
Richtig, genau. Also diese Erhebung wird erst abgeschlossen sein mit dem Sommer und dann muss sie auch noch ausgewertet werden. Dabei kann man jetzt schon sehen, dass ein Drittel, glaube ich, der Leute, die dabei mitgemacht haben, ausgestiegen sind zwischendurch und viele Leute neu einsteigen mussten bei dieser Studie.
Ja, das ist, also ich sag mal, wenn man halt wenig Arbeitszeit hat, dann ist natürlich der Zusatzaufwand über seine Arbeitszeiten, womit man sie verbringt, das ist auch echt ein Aufwand.
Genau, und der wird nicht vergütet, weder vergütet, noch wird er zusätzlich dokumentiert. Also es ist halt noch ein zusätzlicher Aufwand, den die Leute ja auch gezwungen sind zu machen. Und ich ehrlicherweise erwarte ich jetzt keine anderen oder groß anderen Ergebnisse als bei der Arbeitszeitstudie der GEW. Die werden wahrscheinlich etwas besser ausfallen, nehme ich an, weil der Auftraggeber nun mal das Ministerium ist, aber da wird sich im Grunde nicht, wird sich das nicht unterscheiden. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die in dieser Studie sind, die mir erzählen, dass sie teilweise auch erschrocken sind von der tatsächlichen Arbeitszeit in der Woche, die sie haben. Und ich habe auch von Leuten gehört, die gesagt haben, nö, ich komme auf meine 40 Stunden, aber das ist ja genau das, was auch die Studie der GEW ja auch gesagt hat. Also wenn man sich die anguckt, dann findet man auch da Leute, die unter dieser wöchentlichen Arbeitszeit bleiben und man findet auch da Leute, die in dieser wöchentlichen Arbeitszeit bleiben. Und wenn man sich den Arbeitsmarkt in anderen Branchen anguckt, dann findet man ja auch da, Arbeitszeit wird nicht exorbitant überschritten. Außer vielleicht bei Pflegekräften, die viel zu viele Überstunden machen.
Ja, ja. So, und ich habe ja auch nur 2 Jahre an einer Oberschule Ethik und Informatik unterrichtet. Und ich weiß nur sozusagen so gerade aus der Anfangszeit, also wenn man die ersten Jahre in der Schule ist, man sich halt eben wirklich alle Lehrpläne und auch alle Unterrichtsmethoden und alles, was man sozusagen tatsächlich im Detail tun will, neu erarbeiten muss. Sobald man es das zweite Mal macht, kann man schon wenigstens einen Teil der Arbeit wiedernehmen und muss nur noch ein bisschen anpassen und gucken, was lief gut, was lief nicht gut. Aber am Ende die Erfassung sozusagen auch der Zeit, die Lehrkräfte arbeiten, die müsste tatsächlich besser werden. Also ich rate selbst in der Universität immer allen dazu, das zu machen, weil das ist natürlich auch etwas, ich sag mal, was man auch dem Freistaat schenkt.
Ja.
An Zeit und an persönlichen und zum Teil eben auch Nerven, die ja, wir kennen sozusagen auch die Aussteigerquote bei LehrerInnen, eben dann bis zum Exit aus dem Beruf reicht mitunter.
Ja, wobei das Argument, dass man beim zweiten Mal dann auf die Sachen zurückgreift und das dann ein bisschen anpasst und dann hat man schon alles, das ist dann, wenn man von einer homogenen Gruppe ausgeht.
Okay.
Aber ich kann davon berichten, ich habe jetzt, glaube ich, viermal eine zweite Klasse unterrichtet. Mhm. Und das waren vier komplett unterschiedliche zweite Klassen. Und ich habe viermal ein Projekt zu einem Eichhörnchen unterrichtet. Mhm. Und es sind vier unterschiedliche Projekte geworden mit dem komplett gleichen Material und an meinen Vorstellungen. Aber ich musste immer wieder Sachen anpassen, Sachen rauskürzen, Sachen dazu machen, weil die Gruppe viel leistungsstärker war. Mhm. Und das wirklich so anpassen, dass es auf diese Gruppe passt. Klar, ich habe was schon, ich brauche es mir nicht alles von vorne ausdenken, aber es ist immer wieder ein Aufwand und dieser Aufwand, wenn man den beziffert in Zahlen, also man muss es, ich glaube, es wird in der Schule ein bisschen zu sehr an Produkt gedacht, also das Produkt Schülerin, aber man hat halt irgendwie 25 Einzelfälle und im besten Fall kann die Lehrkraft alle mitnehmen und das ist so mein Anspruch, aber dafür arbeite ich halt auch sehr viel und wenn mein Anspruch wäre, ich nehme halt die mit, die wollen und der Rest hat Pech, dann kann man sich da Zeit sparen, aber das ist nicht mein Anspruch. Ja. Und das ist auch nicht der Anspruch von den allermeisten Lehrkräften in diesem Land.
Genau. Und wenn du nach Stempeluhr arbeiten würdest, dann müsstest du sagen, jetzt ist mein Tag, jetzt sind meine 8 Stunden pro Werktag um. Was bleibt jetzt liegen? Sind es die Korrekturen? Die können es wahrscheinlich nicht sein. Ist es die Unterrichtsvorbereitung? Die müsste es vermutlich sein, weil die Zeit im Unterricht und in der Schule, die ist es auch nicht.
Ja, man hat ja auch andere, es gibt ja auch andere Jobs, da ist dann halt auch mal ein Leerlauf. Oder passiert halt gerade mal nichts, da wird man trotzdem bezahlt. Aber als Lehrkraft, also ich glaube, wir haben in der Gesellschaft dieses Bild davon, dass diese Person halt immer arbeiten muss für jede Minute, die sie bezahlt wird. Und dass wir so, also schon diese Sprüche morgens recht und nachmittags frei und der längste Urlaub von allen, das zeigt also, wie sehr man eifersüchtig ist auf diesen Berufsstand, aber es zeigt sich ja an den Berufseinsteigern dann doch, dass es jetzt nicht alle machen wollen. Also kann werben dafür, es ist völlig konkurrenzlos, man kann sofort einsteigen, also man muss das einfach mal nur schnell studieren.
Ja.
Und dann macht man dieses Referendariat, das ja schon so viele geschafft haben, von denen man ja der Meinung ist, sie machen das schlecht. Und dann kann man Lehrkraft sein und die Welt ist ein schönerer. Und dann alle, die das machen, und ich kenne ja auch ganz viele Quereinsteigerinnen, alle, die das machen, dann nochmal so eine Phase durch, wo sie sich so wandeln und sagen, das ist schon sehr anstrengend. Also in meinem vorherigen Job musste ich nicht so viele Dinge gleichzeitig denken. Der war auch herausfordernd, aber habe ich mir nie so vorgestellt. Es macht mir zwar Spaß, aber das habe ich mir nicht so anstrengend vorgestellt.
Ja. Jetzt hatten wir schon das Eichhörnchen-Projekt. Ja. Was würdest du sagen? Also du hattest ja gesagt, du machst Ethik, Englisch, Deutsch, Mathe. Wie viel?
Und Sachunterricht?
Und Sachunterricht, ganz wichtig. Mag mein 7-jähriger Sohn gar nicht das Fach. Ich weiß nicht warum.
Oh nein, das ist mein Lieblingsfach.
Ja, aber was würdest du sagen, welchen Stellenwert hat Umweltbildung?
Also ich würde sagen total viel, weil wir uns gerade im Sachunterricht schauen wir uns an, wo Dinge funktionieren und der Teil Umwelt, belebte und unbelebte Dinge in der Natur. Das ist ein sehr, sehr großer Teil des Sachunterrichts und da habe ich jetzt gerade vor den Osterferien habe ich mit meinen Kindern auch richtig mal wieder Dreck in die Hand genommen und dann haben wir Pflanzen versucht zu vermehren und da festgestellt, bei einigen funktioniert das sehr gut. Man die einfach abschneidet und Wasser stellt und bei anderen funktioniert das gar nicht und unsere Ableitung davon gemacht und dann haben wir die haben sich so gefreut, die Kinder, die sehen dann, ach, die Wurzeln. Und als Lehrkraft denke ich ja, das haben die Eltern bestimmt mit denen schon 1000 Mal gemacht, aber überhaupt nicht. Mhm. Und dann, wie die sich freuen und dann haben wir das jetzt eingebuddelt und jetzt kümmern die sich wie um diese Pflanzen wie um kleine Kinder. Mhm. Ja, und nicht zu viel gießen, aber auch nicht zu wenig. Ach, guck mal, die Pflanze hängt, vielleicht braucht sie ein bisschen Wasser ab. Taste doch, musst du vorher erst mal gucken, ob die Erde trocken ist, was hat sie denn? Und sowas finde ich toll, wie sehr die Kinder auch daran interessiert sind, an diesen Themen, auch bei unseren, wir trennen Müll im Klassenzimmer und auch da sind sie immer wahnsinnig interessiert daran, dass es auch in den richtigen Eimer geschmissen wird. Und wir haben so eine AG, die sich um so einen grünen Bereich, so einen Schulgartenmäßig, also es wird nichts angebaut, aber da wird sich um Pflanzen gekümmert. Aber dort lernen die Kinder auch so die Tiere kennen, die da auch in diesen Pflanzen leben. Und dann passiert was ganz Wunderbares. Das sind dann Bienen, das sind Wespen, das sind andere fliegende Tiere. Und wenn die das einmal in der Natur alles sich angeguckt haben. Das habe ich jetzt schon mehrmals mit Schülerinnen gemacht. Dann sind die auch nicht mehr so aufgeregt, wenn da so ein Tier im Klassenraum mal rumfliegt. Man sagt ja so, wenn die Biene in den Unterrichtsraum kommt, ist die Stunde gelaufen. Aber wenn die Kinder die Biene kennen und wissen, die sticht jetzt nicht einfach so, weil die jetzt Bock hat, mich zu stechen, sondern die braucht jetzt dieses oder jenes oder wir machen jetzt mal das Fenster auf dann sind wir ganz ruhig und wir bringen sie wieder nach draußen, dann muss man auch einen Unterricht unterbrechen. Aber es ist so schön zu sehen, wie mit welcher Liebe die Kinder dann auch für diese Themen, für diese Naturthemen brennen. Und deshalb mache ich das auch sehr gern. Das ist mein Lieblingsfach. Ich liebe es.
Jetzt, ich halte mich mit meinen Meinungen ja ein bisschen zurück, aber gefühlt nicht das Lieblingsfach unserer aktuellen Minderheitskoalition in Sachsen. Also zumindest Umweltthemen. Vielleicht habt ihr HörerInnen ja auch vor einer Weile gelesen. Der NABU hat eine Klage gegen die KBO, einen Kiesabbauer, der auch insbesondere bei Ottendorf in der Nähe von Dresden Kies abbaut, gewonnen. Der darf jetzt seine alte Kiesgrube nicht mehr mit Bauschutt verfüllen. Hast du das auch mitbekommen?
Ich finde das großartig. Ich habe vor, glaube mittlerweile 2 Jahren, bin ich das erste Mal in Berührung gekommen mit diesem Thema Kiesabbau und überhaupt Bergbau. Und so tief, wie man da diese Löcher gräbt, so tief kann man sich auch in dieses Thema da hineingraben. Und was ich da gelernt habe über das Bergbaurecht, das Bundesbergbaurecht, die sächsischen Regelungen dazu, aber auch tolle Ausnahmeregelungen, die wir noch aus DDR-Zeiten von unserer Wismut hier haben, die dazu führen, dass eben doch Dinge getan werden, die mit unseren grünen Standards von Natur- und Umweltschutz nicht übereinkommen, ist auf jeden Fall es wert, sich damit auseinanderzusetzen, und das möchte ich auch weiterhin tun. Ich bin in Kontakt zu Gruppen, die sich dafür einsetzen, dass eben Kiesabbau nicht in solchen naturbelassenen Gegenden stattfindet, weil dort vor allem das Problem ist, dass durch diese immer mehr zunehmenden Starkregen, dann gerade in diesen Gegenden, wo es so einen Hügel gibt, wo toll unten drunter der Kies ist, das Wasser dann nicht mehr, also jetzt das Wasser abläuft, durch den Kies toll ablaufen kann, aber wenn das nicht mehr vorhanden ist, dann eben die Überschwemmungsgefahr in diesen Gebieten drastisch steigt. Das zeigen Untersuchungen, nur mal googeln, da kann man das finden, was da für schöne Untersuchungen schon zu gibt. Und in solchen Gebieten, wo dann auch noch, wo es die Gefahr gibt, bei diesen zunehmenden Starkregen, die wir nun mal erleben, dann zu immer mehr Überschwemmungen zu kommen, muss man halt abwägen aus meiner Sicht zwischen dem, was uns das schadet und was uns das bringt. Und dann bringt uns vielleicht der Abbau am Kies an dieser Stelle nichts. Und es muss immer, da bin ich der festen Überzeugung, immer geguckt werden, was ist wertiger, ne? Die Erhaltung eines Biotops, eines Naturorts, oder brauche ich jetzt unbedingt diesen Kies für unseren Plan, dass wir mehr Wohnraum schaffen, der sozial ist, für unseren Plan, dass wir, dass wir wirtschaftliche Standorte auch beibehalten können. Ja. Da gibt es ja auch noch ein anderes großes Thema, nämlich diesen Lithiumabbau hier in Sachsen.
Ja, machen wir vielleicht gleich. Also ich verlinke euch auch einen Artikel vom MDR, der hat zumindest zu den kleinen relevanten Kartenausschnitt jetzt für diese Kiesgrube, und da sieht man eben auch, da ist halt direkt daneben das Moorwaldgebiet Groß-Dittmannsdorf. Und da ist also zum einen ist so dieser ganze Wasserhaushalt natürlich davon betroffen. Und dann ist natürlich auch, und ich glaube, da hat der NABU auch seine Klage so mit drauf gestützt, dass wenn man da dann eben Bauschutt verklappt, oh Überraschung, dann spülst du da alle möglichen Dinge aus diesem Bauschutt aus.
Ja.
Und die landen nebenan im Moorwald und in den Vogelschutzgebieten und versalzen oder versauern dort sozusagen die Moore mit eben den entsprechenden Konsequenzen.
Da gibt es im Bergbaugesetz tatsächlich auch Regelungen, was überhaupt verschüttet werden darf, aber Bauschutt ist eben, da gibt es immer wieder diese Frage, ist da jetzt was verklebt oder nicht verklebt? Ist da jetzt irgendwie Teer drin oder ist da keiner drin? Kann man das so genau nachvollziehen bei den Stichproben, die da genommen werden? Und wenn man sich das überlegt, ich habe Bauschutt. Bauschutt wird als Müll angesehen, noch immer in der Gesellschaft, noch immer bei uns. Aber ich würde sagen, wenn man sich überlegt, dass viele Teile gerade von Dresden ja auch aus Bauschutt wieder aufgebaut wurden nach dem Zweiten Weltkrieg, dann finde ich, sollten wir wieder anfangen, das mehr als Rohstoff zu verstehen und in den Kreislauf zurückzubringen, dann haben wir nämlich nicht das Problem, dass das die Böden versauert. Und dann haben wir einen Rohstoff, den wir wieder verwenden können für das Bauen. Und wir brauchen für das Bauen Stoffe. Wir brauchen auch Kies fürs Bauen. Das ist ohne Frage, das ist eine Abwägung. Aber wir haben nun mal viel Bauschutt, den wir offensichtlich verklappen können. Warum den nicht auch wieder in den Kreislauf zurückführen? Also da bin ich auch für, dass wir dass wir viel tiefer in diese Kreislaufwirtschaft hineingehen.
Ja. Und gerade bei Bauschutt ist ja auch viel, oder die Regelung im Moment ist ja, dass auf der Baustelle der getrennt werden muss, wenn es wirtschaftlich ist. Und das ist natürlich einfach so auch eine Regelung, die sehr, sehr viel Spielraum lässt.
Also genau.
Mitunter, wenn dann eben nicht Platz für den zweiten Container ist, landet eben dann doch verschiedene auch Bauabfallarten in einem Container.
Ja.
Und das wird dann später nirgendwo mehr sortiert, sondern einfach teurer abgerechnet. Und dann ist die Frage, wo landet der dann natürlich?
Ja, wir haben viele, viele Subventionen, die wir in Sachsen, im Bund, in Europa, in diverse nicht wirtschaftliche Betriebe hineinpumpen. Warum nicht in den Kreislaufwirtschaft? Da ist sinnvoll angelegtes Geld.
Ja, ja.
Also gut, aber ich möchte mich da auch weiterhin einarbeiten, denn es ist mir wirklich ein Anliegen, dass gerade dieses den Planeten erhalten, unsere Lebensgrundlagen hier erhalten. Das ist mir ein so großes Anliegen. Ich möchte auch noch in 20 Jahren gerne hier leben, auch im Sommer hier bleiben und dann nicht irgendwo hinfahren müssen, wo es kühler ist. Und ehrlicherweise wirkt mir da ein bisschen Angst und Bange. Und jedes Jahr schaue ich wieder im Sommer, wenn es so heiß ist, auf die Sächsische Schweiz und frage mich, wann dort das nächste große Feuer ausbricht. Und ich hoffe so sehr, dass sie davor die Sächsische Schweiz vor verschont bleibt.
Da macht ja unser Ministerpräsident leider auch nicht die größten Hoffnungen auf einen Kurswechsel zugunsten des Klimaschutzes erhoffen würde. Also ihr habt es wahrscheinlich als HörerInnen auch schon öfter gehört, als ihr es vielleicht hören wolltet, dass er einen Neuanfang der Energiewende versprochen oder gefordert oder was auch immer hat.
Ja.
Falls irgendwer da draußen schon herausgefunden hat, was er denn jetzt genau damit meint, also außer länger Gas zu verfeuern, länger Braunkohle zu fördern oder dergleichen, der kann das uns gerne schreiben. Wir freuen uns immer über jedes Feedback, aber über Erklärungen, was der Ministerpräsident eigentlich meint, natürlich ganz besonders.
Man kann nur hoffen, dass die CDU jetzt gemerkt hat, das war jetzt vielleicht doch nicht alles so schlecht, was die Grünen da fordern. Dann lass uns das doch nochmal angucken. Vielleicht können wir das jetzt auch als unsere Politik verkaufen. Also da würde ich gerne, unsere Forderungen und unsere Beschlüsse mit der CDU teilen, freiwillig, damit die CDU das endlich umsetzt.
Genau, und für alle, die vor allem der energiepolitische Teil in Sachsen ganz spannend ist, mache ich hier eine kurze Werbeveranstaltung. Unsere nächste Podcast-Folge wird mit Bernhard Herrmann und Gerd Lippold zum Bundeskoalitionsvertrag und den Energiethemen und was der für Sachsen bedeutet sein.
Ja, super.
Und da können wir auch diese Debatte um Flächenausbauziel Wind, die ja die CDU-SPD-Regierung jetzt wieder auflösen will, diskutieren und auch auf eben die Klimarelevanz all dessen eingehen.
Sehr toll. Mit Gerd habt ihr da bestimmt noch viel Spaß.
Ja, das glaube ich auch. Genau, dann auch aller Voraussicht nach wieder mit Erik. Jetzt haben wir schon Bildung, Umwelt, was fehlt noch? Wir sollten noch dringend über die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistische Partei, und zwar nicht auf Ebene eines Landes, sondern auf Bundesebene diskutieren, die jetzt vor wenigen Tagen das Amt für Verfassungsschutz veröffentlicht hat. Vielleicht meinerseits, ich war tatsächlich überrascht, dass diese Veröffentlichung noch kam, weil ich hatte tatsächlich auch eher die Befürchtung, dass das Innenministerium das nicht mehr hinbekommt, dass es in irgendeiner Schublade bleibt und dass der künftige Minister, Alexander Dobrindt, wird es wohl werden, das dann in irgendeine Prüfschleife schickt, aus der es nie wieder rauskommt.
Ja, ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass die Behörde das die gleichen Bedenken hatte. Und wenn man das mal in so einem Papier, das ist ja über 1000 Seiten, ich glaube 1200 Seiten oder so ist es lang, wenn man das mal in so einem Papier geschrieben hat, dann möchte man das nicht in einer Schublade verschwinden lassen. Und das sind ja dann ja Vorwürfe, die uns jetzt nicht, also mich hat es jetzt nicht schockiert. Also ich habe jetzt auch mir gedacht, so endlich ist Deutschland vereint in dem Wissen darum, dass die AfD insgesamt gesichert rechtsextrem ist und dass es nicht nur vereinzelte Tendenzen gibt, sondern dass die ganze Partei und die Parteispitze daran arbeiten, die Demokratie, wie wir sie kennen, abzuschaffen und dass der Staat nun endlich auch in der Pflicht ist, hier seine Zähne zu zeigen und unsere demokratische Grundordnung, freiheitlich-demokratische Grundordnung da auch sich entsprechend jetzt ranmachen sollte, was zu tun. Wir haben da im Übrigen auf unserem nächsten Parteitag, wird es dazu auch einen Dringlichkeitsantrag geben, den ich auch unterstütze, um auch unseren Abgeordneten in allen Landtagen und im Bundestag auch noch ein bisschen mehr Energie mitzugeben, das zu fordern. Und dort hoffentlich auch dann eine Mehrheit für das Anstrengen eines Verbotsverfahrens zu erwirken. Denn wie ich gelernt habe, es gibt ja immer noch Menschen, die sagen, es wäre halt gut, wenn man denen wenigstens die finanziellen Mittel entziehen könnte. Aber wie ich gelernt habe, ist dieses einer Partei die finanziellen Mittel zu entziehen, die gleiche Rechtsebene wie eine Partei zu verbieten. Und das war damals bei der NPD, war das der Modus vivendi. Man hat halt gesagt, die NPD ist viel zu klein, dass das sie staatsgefährdend werden könnte. Aber man kann ihr halt die Finanzierung entziehen und damit auch die Wirkmöglichkeit, die zukünftige. Bei der AfD sieht das halt anders aus. Die sind groß. Sie hassen diesen Staat. Sie lehnen diesen Staat und diese Demokratie ab. Aber sie nehmen 45% der Parteienfinanzierung nehmen sie in ihre eigene Tasche. Also sie leben also auch sehr gut von diesem Staat. Und das ist nur die Parteienfinanzierung. Das sind nicht die Abgeordnetengehälter, die sie ja auch fleißig kassieren von diesem Staat. Und diese Parteienfinanzierung zu entziehen, ist quasi der gleichzeitige Prozess wie dieses Verbotsverfahren. Und ich finde, es sollte jetzt passieren.
Ja, und ich sag mal, da ist vermutlich die Hauptüberzeugungsarbeit tatsächlich bei der CDU zu leisten.
Richtig.
Denn mit der CDU kann das in Gang kommen, sozusagen. Es gibt ja verschiedene Institutionen, die das in Gang bringen können. Der Bundesrat könnte es, der Bundeskanzler, die Bundesregierung könnte das, der Bundestag könnte das. Und jeweils gäbe es mit der CDU voraussichtlich Mehrheiten dafür. Ich habe gerade nochmal die Äußerung unseres Ministerpräsidenten dazu rausgesucht. Ich würde es einfach mal kurz vorlesen. Sachsen-Ministerpräsident Michael Kretschmer hat die bundesweite Einschränkung der AfD als gesichert rechtsextremistisch als klaren Fingerzeig bezeichnet. Unsere Demokratie hat sich mit dem Verfassungsschutz ein Instrument geschaffen, um frühzeitig warnen zu können, erklärte Kretschmer. Er betonte allerdings, dass die Feinde unserer Demokratie nicht allein der Staat bekämpfe, die Verteidigung der Demokratie beginnt in der Mitte unserer Gesellschaft.
Das ist schön. Also man muss ja auch mal die CDU an den Stellen loben, wo es lobenswert ist. Also erstmal, eine konservative Partei wartet natürlich, dass es gesicherte, standardisierte Verfahren gibt, auf denen man irgendwie auch sich berufen kann. Da haben wir jetzt, der Verfassungsschutz hat nun das jetzt rausgegeben und er sagt das. Er hat doch jetzt letztens bei einer Veranstaltung zu dem Thema Krieg in der Ukraine hat er sich auch geäußert, da war der russische Botschafter zugegen, hat er sich auch sehr klar dazu bekannt, dass wir auf der Seite der Ukraine stehen, dass der Einzige, der diesen Krieg beenden kann, Putin ist. Das war auch sehr, das fand ich auch sehr gut. Also es gibt auch Äußerungen, wo ich denke, da tritt unser Landesvater auch staatsmännisch auf. Mhm. Aber dieses aus der Mitte der Gesellschaft, da setze ich jetzt mal so ein bisschen ein Ausrufezeichen dran. Na klar, das machen ganz viele Organisationen, zum Beispiel die Orte für Demokratie. Wenn wir aber in unseren Haushalt hineinschauen, der irgendwann verabschiedet werden soll, da findet sich dafür kein Geld. Das bedeutet, dass eben diese Mitte der Gesellschaft, in der gearbeitet wird dafür, dass solche extremen Tendenzen zurückgedrängt werden können, dass die gerade davor stehen, ihre Existenz beenden zu müssen. Und wie das dann weitergehen soll, das scheint mir fraglich. Und da würde ich mir sehr wünschen, dass der jetzt das Ruder rumgerissen wird und diese Orte der Demokratie erhalten bleiben, wie eben auch viele, viele andere gesellschaftspolitische AkteurInnen, die hier in diesem Land den Laden am Laufen halten, was Demokratie theoretisch das alles angeht hier.
Ja. Und meine erste innerliche Reaktion war so, als ich las, die Verteidigung der Demokratie beginnt in der Mitte unserer Gesellschaft. Dort hat sie schon vor langer Zeit begonnen und sie wird auch schon seit Jahren geführt. Und man hofft, dass die CDU irgendwann begreift, dass sie diesen Kampf für die Demokratie, für die liberale Demokratie mittragen muss. Denn sonst wird es sehr, sehr, sehr eng hier. Vor allem im Freistaat, aber auch eben in der ganzen Bundesrepublik.
Ja, ich denke, dass in der Regierungsverantwortung wird die CDU aufwachen müssen. Also in der Regierungsverantwortung im Bund wird die CDU aufwachen müssen. Es hat ja jetzt schon angefangen mit dem ganz klaren Verweis auf diese Äußerung von J.D. Vance, dass hier irgendwie dieses AfD-Verbotsverfahren, dass irgendwie Diskriminierung sei.
Ja, er hat das, glaube ich, als Tyrannei bezeichnet oder dergleichen.
Mhm. Genau, ja. Also würde ja nie so einen Woken-Begriff benutzen. genau, Tyrannei. Und da gab es auch ein ganz klares Signal der CDU, dass es haltlos ist und Quatsch. Und ich denke, das ist jetzt kann jetzt der Beginn sein, dass auch die CDU merkt, wir sind ein bisschen hier Türöffner gewesen für diese Strukturen, die da entstanden sind. Und die Tür, die sollten wir jetzt auf jeden Fall deutlich verschließen und diesen Tendenzen auch aktiv entgegenwirken. Ja. Denn mit einem hat Kretschmer recht. Die gesamte Zivilgesellschaft muss da zusammenstehen, um solchen extremen Tendenzen entgegenzustehen. Und da muss man ihn beim Wort nehmen, die gesamte.
Ja, was die Hoffnung angeht, mit Jens Spahn als Fraktionsvorsitzenden nach seinen Äußerungen, dass die AfD jetzt neu bewertet werden müsse. Ich würde ja zustimmen, die CDU sollte die AfD neu bewerten, aber ich fürchte, das Ergebnis, das er im Kopf hatte, war eher ein anderes, als das mir vorschwebt. Aber ja, wir werden sehen, wie das sich auch dreht. Und gerade auf Bundesebene haben wir jetzt ja auch noch die wieder akute Diskussion rund um Grenzschließung und die Ankündigung, dass an Tag 1, solche Tag 1 Ankündigungen sind irgendwie
Tag 1. Tag 1.
Ja, das ist, also schon solche Ankündigungen riechen bei mir immer so ein bisschen die Fingernägel auf. So nicht mit heißer Nadel gestrickt, sondern einfach nur manchmal vielleicht auch eine Politik dahingerottet, wenn die HörerInnen mir den Ausdruck erlauben. Aber ja.
Es ist vor allem nicht umsetzbar. Wenn sich die CDU an die Gesetze, an die sie sich immer halten möchte, dann muss sie den gesetzlichen Weg gehen. Und dann wird sie an Grenzen stoßen, gesetzliche Grenzen, nicht Grenzen von Deutschland.
Ja, und da reden wir noch nicht über die Grenzen des Koalitionsvertrages, sondern irgendwelche Formelkompromisse mit in Abstimmung mit den Anrainern, die alle schon erklärt haben, wollen offene Grenzen beibehalten. Wir wollen Reisefreiheit in der EU und wir wollen nicht, dass ihr Zurückweisungen und Pushbacks an euren Grenzen macht und das Problem uns nur aufheißt.
Ja, das ist andere Länder, die haben schon kapiert, dass das eben bedeutet, dass sie das Problem eben dann zu sich bekommen und das wird ja nur verschoben. Es wird ja nicht, nur weil an einer Grenze was kontrolliert wird, bedeutet das erstens nicht, dass das Problem verschwindet. Das sehen wir auch an der polnischen Grenze.
Genau. Und bevor wir noch dreimal Problem sagen, die Frage ist ja auch schon mal erstmal, ist das denn überhaupt ein Problem? Wir wissen alle sozusagen in der CDU, da wird jetzt schon wieder ganz viel über illegale Migration geredet. Dabei kennen wir alle die Zahlen, dass die Anerkennungsquoten vor allem in den letzten Jahren so hoch waren und sozusagen so viele auch tatsächlich Schutzstatus zugesprochen bekommen haben. Und sei es subsidiären Schutzstatus, dass sie eben legal in Deutschland bleiben können und eben auch nicht illegal nach Deutschland geflohen sind.
Ja, auch die Einwanderungszahlen sinken. Also es ist ja eine Gleichzeitigkeit. Also es sind immer weniger Leute, die zu uns kommen und gleichzeitig brauchen wir, was war die Zahl, 400.000 Menschen, die hier arbeiten in den nächsten Jahren, damit wir überhaupt unsere Wirtschaft, wie wir sie jetzt halten. Und die CDU möchte ja die Wirtschaft stärken und ausbauen. Sie möchte ja den wirtschaftlichen Aufschwung wieder. Aber dazu braucht man halt auch Menschen, die da mitmachen. Und aus uns selbst heraus, aus dem Potenzial der Bürgerinnen in Deutschland, wird es nicht funktionieren. Das sagen alle.
Und ich fürchte auch lange Staus an den Grenzübergängen durch ganz viel Zollkontrollen werden unsere Wirtschaft nicht zum Boom führen. Das wäre vermeintlich eher sozusagen so ein Trumpscher Politikwinkelzug, der sich dachte, dass mit Zöllen er die US-Wirtschaft an die Spitze katapultieren könne. Also Katapult war es, aber Spitze wahrscheinlich nicht.
Ja, da gibt es so schöne Filme, wo der große Stau oder so, wo die in die Ferien fahren wollen und dann stehen die da einfach im Stau und verbringen dann ihre Ferien in einem riesengroßen Stau.
In meiner Jugend war das sozusagen, dass man in der Grenze im Stau stand, war ich tatsächlich noch üblich, aber das ist jetzt aus dem Bewusstsein. Hier tatsächlich eine ferne Erinnerung an die 80er und dergleichen, ja.
Ja, das kenne ich auch noch und ich muss sagen, dass ich das ganz interessant auch ich glaube, das erste Mal, als ich ins Ausland gefahren bin, gab es noch eine Grenzkontrolle. Und das zweite Mal, als ich ins Ausland gefahren bin, da gab es dann keine Grenzkontrolle. Und das war so viel schneller. Und ich hatte mich da eigentlich vorbereitet, da alles zu zeigen. Und dann gab es das halt nicht mehr. Da war ich noch ein Kind. Und das war schon was anderes. Mhm. Und wenn ich jetzt irgendwo an der Grenze angehalten werde von einem Beamten, dann fühle ich mich so, da fühle ich mich schon attackiert. Also dann fühle ich schon, denke ich so, hey, Entschuldigung, das ist mein Recht, hier durchzufahren und hier muss ich nicht anhalten.
Ja, ist es ja auch. Also und, ich sag mal, ja.
Und das ist so, also da sehe ich an mir selber, wie sich sozusagen mein Mindset da schon geändert hat, was ich für selbstverständlich annehme. Aber wenn man mal im Urlaub in Kroatien ist, da gibt es ja diese Bosnien-Herzegowina-Grenze und das ist wirklich eine Grenze, da wird man auch immer kontrolliert. Und mal hat man Glück, dann zeigt man nur seinen Ausweis. Wenn man einen deutschen Ausweis hat, kann man auch meistens durchfahren, aber kann auch mal passieren, dass man dann mehr den Kofferraum öffnen muss. Und das schon, das ist wie aus einer längst vergangenen Zeit, finde ich. Das können sich Leute, die heute, junge Leute heute gar nicht mehr vorstellen. Und das, wenn ihr hier zuhört, das wollt ihr auch nicht.
Ja, das ist keine positive Erfahrung.
Sucht euch die schönen Sachen aus der Vergangenheit, von denen wir schwärmen. Sucht euch die raus. Aber nicht das, bitte, bitte.
Ja, gut, das war auch ein schönes Schlusswort. Danke euch allen, die ihr zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, drückt auf den Abonnieren-Button, empfehlt uns weiter. Und für die nächste Folge habt ihr die Möglichkeit, falls ihr schon klimapolitische oder energiepolitische Fragen habt, schickt sie uns doch einfach über Kommentare oder was ihr sonst so im Netz für Kontaktdaten von uns findet. Und wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Politik.
Ja, danke schön.
Ja, tschüss.
Schönen Tag euch noch. Ciao.